Ihr erinnert euch, dass Absalom, der Sohn von König David, gegen ihn rebelliert hat und dass David geflohen ist und ausgezogen ist. Und er hat es in der Hand des Herrn gelassen, hat gesagt, wenn der Herr mich zurückbringen will, dann wird er das tun und wenn nicht, dann nehme ich das als Züchtigung an in meinem Leben für den Mist, den ich verbockt habe. Und er hat es in der Hand des Herrn gelassen. Und David ist mit seiner Armee, mit seinen paar tausend Leuten vielleicht, die er hatte, paar hundert, wir wissen, 600 Mann waren von den Gattitern, von den Philistern bei ihnen. Sicher noch ein paar andere, seine Leibwache und andere. Aber auf jeden Fall im Vergleich zu der Armee, die Absalom hatte, in der Unterzahl. Und David ist über den Jordan gegangen und dort sammeln sie sich jetzt zum Kampf. Wir haben letztes Mal auch noch gelesen, dass Absalom im Vers 24, Kapitel 17, über den Jordan gegangen ist. Er und alle Männer von Israel mit ihm, also ein Riesenheer. Und David musterte das Kriegsvolk, das bei ihm war, und setzte über sie Oberste über 1000 und Oberste über 100 ein. Was, es waren auf jeden Fall über 1000, sonst hätte er nicht Oberste über 1000 einsetzen können. Organisiertes Kriegsvolk. Und David sandte das Volk aus. Ein Drittel unter Joab, seinem Heerführer, ein Drittel unter Abishai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, und ein Drittel unter Ittai, dem Gathiter. Und der König sagte zum Kriegsvolk, auch ich will mit euch ausziehen. Das Kriegsvolk aber sagte, du sollst nicht mit ausziehen, denn wenn wir fliehen müssen, werden sie sich um uns keine Mühe machen. Selbst wenn die Hälfte von uns stirbt, werden sie sich um uns keine Mühe machen. Denn du bist wie 10.000 von uns. Darum ist es jetzt besser, wenn du uns aus der Stadt zur Hilfe wirst. Sehen, wie loyal die Männer hier sind. Die sind krass in der Unterzahl. Gab es eine sehr reelle Möglichkeit, dass sie nicht aus dem Schlachtfeld zurückkehren werden, dass sie sterben werden. Sie sind bereit, für ihn zu kämpfen. Sie sagen, selbst wenn die Hälfte von uns stirbt, das war eine realistische Sicht der Dinge, selbst wenn die Hälfte von uns stirbt, du bist mehr wert als wir. Es ist besser, wenn du in der Stadt bleibst, wenn du uns dort zur Hilfe wirst. Vielleicht hat sich Joab auch gedacht, dass es nicht gut ist, wenn David gegen seinen Sohn Absalom in den Krieg zieht, wer weiß. Da sagte der König zu ihnen, was gut ist in euren Augen, will ich tun. Sehen wir wieder die Demut von David. David war keiner, der gesagt hat, ich allein habe die Wahrheit für mich gefressen, war nicht stolz, hat auf sein Heer gehört, auf seine Mitarbeiter gehört. Das ist eine weise Sache. In den Sprüchen Kapitel 24 heißt es, dass durch viele Ratgeber der Sieg kommt. Es ist weise, auf andere zu hören. Keiner von uns ist irgendwo eine Insel da draußen für sich allein, der eine Fels in der Brandung und der allein, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Und das ist das Schöne, dass Gott uns zusammenstellt als Leib Christi, wo wir einander Rat geben können, voneinander hören können. Weisheit kommt, wenn wir aufeinander hören, gemeinsam auf den Herrn hören. Und ich meine, jeder von euch kann vom Herrn hören. Und wenn dann da Einheit da ist, ist es schön. Ich mag das an David, er war ein demütiger Mann. Und es war ein weiser Rat, den sie ihm gegeben haben. Weil die Männer haben gesagt, ja, was bringt's, wir opfern hier unser Leben für dich. Und dann, wenn sie dich erwischen, wenn sie dich umbringen, dann ist das ganze Opfer umsonst. Und David sagt, ja, das macht Sinn. Euer Rat ist weise. Und obwohl ich der König bin, obwohl ich der Heerführer bin, höre ich auf euren Rat. Das ist ein weiser Mann, der so handelt. Ich hoffe, dass keiner von uns je an den Punkt kommt, wo er denkt, Mann, ich bin der Klugscheißer, ich bin der Einzige, der weiß, wo es lang geht. Das ist Stolz, dass wir an den Punkt kommen, wo wir denken, kein anderer kann uns mehr was sagen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn wir so eine Einstellung haben, ist es meistens nicht weit, bis uns auf die Fresse haut. Was gut ist in euren Augen, will ich tun. Und der König stellte sich an die Seite des Tores, und das ganze Kriegsvolk zog aus zu je 100 und je 1000. Und der König befahl Joab und Abishai und Ittai, geht mir schonend um mit den Jungen, mit Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König alle Obersten wegen Absalom Befehl gab. David wusste, dass Joab und auch sein Bruder nicht besonders zimperlich umgingen mit den Feinden. Und so sagt er das vor dem ganzen Volk, sodass alle es hören können. Passt mir auf meinen Sohn auf den Absalom. Und das Kriegsvolk zog aus ins Feld, Israel entgegen, und der Kampf entspann sich im Wald Ephraim. Dort wurde das Kriegsvolk Israels vor den Knechten Davids geschlagen, und die Niederlage dort war groß an jenem Tag, 20.000 Mann. 20.000 Israeliten glauben dran, weil ein Mann rebelliert hat. Die Bibel sagt uns, Rebellion ist wie die Sünde von Hexerei, sagt Samuel zu Saul. Gehorsam ist besser als Opfern. Das ist auch Stolz, rebellisches Herz. Wieder auch dieses Denken, ich weiß es besser als die da oben. Und wenn die nicht auf mich hören, dann nehme ich die Dinge in meine Hand. Und dann setze ich meinen Willen durch. Und seht, was die Folge davon ist, 20.000 Mann. Lektion, die wir immer wieder in der Bibel sehen, keiner sündigt alleine. Ziehen meistens andere mit. Und letztendlich natürlich war alles eine Folge von Davids Sünde. Der Herr hat ihm gesagt durch den Propheten, weil du gesündigt hast, weil du rebelliert hast gegen mich, wird das Schwert nicht von deiner Familie weichen und es wird Rebellion geben. Und ich denke, dem David war das schmerzlich bewusst, als er hier 20.000 Männer Israels tot im Feld liegen sah. Und er wusste, Mann, ich bin mitverantwortlich dafür. Spaltung kam ins ganze Volk, Bürgerkrieg. Nicht nur die Familie von David war betroffen, sondern die ganze Nation. Vers 8, und der Kampf breitete sich dort aus über das ganze Land. Und der Wald fraß mehr vom Volk, als das Schwert gefressen hatte an jenem Tag. Es greift wieder Gott in den Kampf mit ein. Wenn wir wissen, dass Wälder keine Menschen fressen, die Bäume haben nicht so gemacht und haben Leute aufgefressen. Nee, Gott hat für David gekämpft. Wahrscheinlich so, wie er für Israel gekämpft hat, als sie unter Josua das Land eingenommen haben. Erinnert euch, wo Steine vom Himmel fielen und Hagel und mehr Leute dadurch umgekommen sind, als durch die Waffen Israels. Und ich denke an Jericho, wo die Israeliten um die Stadt herumgezogen sind und dann hat der Herr die Mauern umgeschmissen, sodass sie reinziehen konnten. Gott hat mit seinem Volk gekämpft. Und Gott kämpft auf der Seite seines Königs. Sieh, der Absalom, Gott hat ihn nie zum König gesalbt. Und wie gesagt, Jakobusbrief steht, der Herr widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen. Das ist, was wir hier sehen. Aber den Demütigen, und David war der Demütige, dem gibt er Gnade. Und so kämpft er für David, den er eingesetzt hat. Und hat sich nicht David darauf verlassen, dass er gesagt hat, ich lege mich in die Hand des Herrn und wenn er will, wird er mich zurückbringen? Vertraut Gott. Und Gott hat mit ihm gekämpft. Auch eine Lektion, die wir in Josua lernen, oder? Josua begegnet vor Jericho, dem Engel des Herrn, dem Schwert in der Hand und er sagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er sagt, nein. Sagt, nee. Falsche Frage. Die Frage ist nicht, ob der Herr mit uns ist. Die Frage ist, sind wir mit dem Herrn? Sind wir auf der Seite des Herrn? Und wenn wir mit dem Herrn sind, wenn wir ihm treu sind, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm gehorsam sind, dann ist er mit uns. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur seinen Willen rausfinden und stur gehorsam sein und auf Gott vertrauen. Und dann können wir damit rechnen, dass er für uns kämpft, dass er übernatürlich eingreift. Ich mag das. Gott ist kein Gott, der irgendwo da draußen ist, weit weg, wie manche Leute sagen, ja, vielleicht er hat uns geschaffen, aber dann hat er sich zurückgezogen und Gott ist weg, zurückgezogen von seiner Schöpfung, er greift nicht ein. Alles, was wir haben in dieser Welt, sind Naturgesetze und alles läuft nach dem starren Plan ab. Ja, das stimmt, daran sehen wir Gottes Schöpferkraft. Ich meine, Plan und Gesetz ist nur da, wo ein Planer ist und ein Gesetzgeber, das ist von Gott gegeben, aber Gott steht immer noch drüber. Er kann das Übernatürliche tun, wie wir im Leben von Jesus so klar gesehen haben und auch hier im Alten Testament immer wieder sehen und wie wir es in unserem eigenen Leben erleben. Gott sei Dank ist Gott ein lebendiger Gott, ein Gott, der eingreift, ein Gott, der da ist, ein Gott, mit dem wir rechnen können. Ich mag das. Und Absalom geriet vor die Knechte Davids. Und Absalom ritt aber auf einem Maultier. Und das Maultier kam unter die verschlungenen Zweige einer großen Terebinte. Da verfing sich sein Kopf in der Terebinte und er schwebte zwischen Himmel und Erde. Das Maultier aber, das unter ihm war, lief weiter. Also stell euch vor, hier baumelt der Absalom, dieser Rebell, der Sohn des Königs, der Anführer des gegnerischen Heeres, baumelt hier zwischen Himmel und Erde, in einen Ast eines Baumes. Blieb mit dem Kopf hängen, vielleicht waren es seine Haare. Er war ja so stolz auf seine langen Haare. Vielleicht haben sie sich verfangen in dem Geäst. Und jetzt hängt er dort. Seht ihr, Stolz bringt uns um. Da sah ihn ein Mann und meldete Joab Folgendes. Siehe, ich habe Absalom an einer Terebinte hängen sehen. Da sagte Joab zu dem Mann, der ihm das meldete, wie, du hast ihn gesehen. Und warum hast du ihn dort nicht sofort zu Boden geschlagen? Und an mir wäre es, dir 10 Schekel Silber und einen Gürtel zu geben. Ich hätte dich belohnt und vielleicht bedeutet der Gürtel, ich hätte dich befördert. Aber der Mann sagte zu Joab, auch wenn ich 1000 Schekel Silber an meinen Händen wöge, würde ich meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs ausstrecken. Denn vor unseren Ohren hat der König dir und Abishai und Ittai befohlen, seid vorsichtig, wer es auch sei, mit dem Jungen, mit Absalom. Oder hätte ich heimtückisch gegen sein Leben gehandelt, und es bleibt ja keine Sache vor dem König verborgen, dann würdest du dich heraushalten. Sagt man, wir haben gehört, wie David euch befohlen hat, seinen Sohn zu verschonen. Und wenn ich es getan hätte und der König käme dahinter, dann würdest du mich stehen lassen, Joab. Und dann würde ich einstehen mit meinem Leben. Da sagte Joab, ich will nicht so viel Zeit verlieren vor dir. Und er nahm 3 Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, während er mitten im Geäste der Rebinte noch lebendig hing. War typisch Joab. Joab wollte sich nicht lang damit aufhalten. Und ich meine, Absalom hat sicher den Tod verdient. Ja, er war ein Rebell, er war ein Mörder, er war ein Vergewaltiger. Vielleicht war es Gerechtigkeit, was Joab hier ausgeübt hat, aber es war sicher nicht das Richtige, weil er hat rebelliert gegen seinen Herrn. Und das ist nicht richtig. Dann stellten sich 10 Burschen, Waffenträger Joabs, ringsum auf, erschlugen Absalom und töteten ihn. 10 Nebenfrauen, Davids hat er vergewaltigt, jetzt erschlagen ihn 10 Burschen, interessant. Hä? Und Joab stieß ins Horn, da kehrte das Kriegsvolk von der Verfolgung Israels zurück, denn Joab wollte das Kriegsvolk schonen. Und sie nahmen Absalom und warfen ihn in die große Grube im Wald und errichteten über ihm einen sehr großen Steinhaufen. Ganz Israel aber floh jeder in sein Zelt. Also die sind total geflüchtet, die gegnerische Armee. Joab war ein guter Politiker eigentlich. Wollte das Volk schonen. Das Volk hat nur dem rebellischen Absalom nachgefolgt und Joab hat das Richtige getan eigentlich vom politischen Standpunkt aus, hat gesagt, okay, wir schalten den Leiter aus, dann fliehen die anderen und den vergraben wir irgendwo im Wald, dass keiner ihm ein Denkmal setzen kann. Es war das Beste für das Reich. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, naja, wenn ich den Absalom davonkommen lasse, ich habe schon beobachtet in Davids Leben, dass er nicht richtig umgeht mit seinen Söhnen, dass da keine Zucht ist, dass er die irgendwie verhätschelt. Hat sich gedacht, bevor der David den Absalom wieder freilässt oder irgendwie davonkommen lässt, nehme ich das selber in die Hand. Und wie gesagt, vom politischen Standpunkt aus war es sicher weise und richtig, was er getan hat, aber er hat den Befehl seines Herrn nicht gehorcht. Und das ist ein Prinzip in der Bibel, oder? Wir können nur Autorität haben, wenn wir unter Autorität sind. Wenn wir nicht unter Autorität sind, wenn wir selber Rebellen sind, dann welche Autorität haben wir noch? Na, der Hauptmann, der zu Jesus gekommen ist, hat gesagt, auch ich bin ein Mann unter Autorität. Und wenn ich dem einen sage, komm, so kommt er. Wenn ich dem anderen sage, geh, dann geht er. Er hatte diese Autorität, nur die anderen zu befehlen, weil er selber unter Autorität war, eingesetzt war. Sogar im Leben Jesus sehen wir das. Jesus war dem Vater untertan. Gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Und sogar seinen eigenen Eltern. Er war ihnen untertan. Und so, wir haben nur Autorität, wenn wir selber unter Autorität sind. Wenn wir unsere eigene Autorität übertreten oder absägen, rebellieren, dann haben auch wir keine Autorität mehr. Genauso wie ein Hauptmann, der aus dem Militär rausgeworfen wird, kann niemanden mehr herumkommandieren. Und wir werden sehen, Joab wird seinen Posten verlieren. Deswegen. Dann hat er keine Autorität mehr. Ich finde es interessant, Demut und Autorität sind sehr nah beisammen. Ne? David war demütig, er hatte unglaubliche Autorität. Nicht, weil er es erzwungen hat, sondern einfach durch sein Vorbild, durch seine Persönlichkeit. Ganz Israel aber floh, jede in sein Zelt. Absalom aber hatte es unternommen und hatte noch zu seinen Lebzeiten einen Gedenkstein für sich aufgerichtet, der im Königstal ist. Denn er sagt, ich habe keinen Sohn, meinen Namen in Erinnerung zu halten. Wir wissen, er hatte 3 Söhne, vielleicht sind die gestorben, bevor er gestorben ist. Und er hatte den Gedenkstein nach seinem Namen genannt und man nennt ihn das Denkmal Absaloms bis auf diesen Tag. Ich habe euch das hier auf eine Folie gemacht. Wenn ihr nach Jerusalem geht, könnt ihr dieses Denkmal Absaloms besuchen. Das heißt heute noch so. Das ist am Fuß vom Ölberg. Wenn man von der Stadt Jerusalem, der Altstadt sollte ich sagen, der Stadtmauer hinuntergeht ins Tal. Auf der anderen Seite, den Ölberg hinauf, ist so ein Riesenhügel, der voller Gräber ist. Und unter anderem sind auch einige Gräber aus der Königszeit noch. Und an dieser Stelle ist auch dieses Denkmal von Absalom unter anderem. Vers 19. Und Ahimaas, der Sohn Zadoks, der Sohn des Priesters, sagte, ich will doch hinlaufen und dem König die Freudenbotschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat vor der Gewalt seiner Feinde. Aber Joab sagte zu ihm, am heutigen Tag bist du nicht der Mann für eine Freudenbotschaft. Du kannst an einem anderen Tag Freudenbotschaft bringen. An diesem Tag aber sollst du keine Freudenbotschaft bringen, da ja der Sohn des Königs tot ist. Und Joab sagte zu dem Kuschiten, geh hin, melde dem König, was du gesehen hast. Da warf sich der Kuschit vor Joab nieder und lief hin. Aber Ahimaas, der Sohn Zadoks, fing noch einmal an und sagte zu Joab, komme, was will, auch ich will laufen hinter dem Kuschiten her. Joab sagte, wozu willst du denn laufen, mein Sohn, dass ich für dich keine Freudenbotschaft mehr finde? Er aber antwortete, komme, was will, ich laufe. Da sagte er zu ihm, lauf. Und Ahimaas lief den Weg durch die Ebene des Jordan und überholte den Kuschiten. War ein schneller Priester, er war fit. Und David saß zwischen den beiden Toren. Und der Wächter ging auf das Dach des Tores zur Mauer hin. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, ein Mann, der lief allein. Und der Wächter rief ihn unter und meldete es dem König. Der König sagte, wenn er allein ist, so ist eine Freudenbotschaft in seinem Mund. Wenn viele gelaufen wären, wäre schlecht gewesen. Das hätte geheißen, die Armee wäre geflohen. Aber wenn jetzt nur einer kommt, das heißt, es ist am Boden. Und als er ständig näher und näher kam, sah der Wächter einen anderen Mann laufen. Und der Wächter rief ins Tor hinein und sagte, siehe, noch ein Mann, der allein läuft. Der König sagte, auch der ist ein Bote. Da sagte der Wächter, so viel ich sehe, gleich der Lauf des Ersten dem Lauf des Ahimas, des Sohnes Zadoks. Da sagte der König, das ist ein guter Mann. Er kommt, um eine gute Botschaft zu melden. Und Ahimas rief und sagte zum König, Friede, Shalom. Und er warf sich vor dem König auf sein Gesicht zur Erde nieder. Und er sagte, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der die Männer, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben, in deine Hand ausgeliefert hat. Der König sagte, der Junge, mein Absalom, ist doch hoffentlich unversehrt. Hat nur an eines gedacht, sein Sohn, das Herz seines VatersAhima sagte, ich sah das große Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht fortschickte, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Da sagte der König, tritt zur Seite, stell dich hierher. Und er trat zur Seite und blieb stehen. War eigentlich kein guter Kundschafter oder kein guter Botschafter. Er war schnell, aber hatte nicht sehr klare Informationen. Oder wollte die zumindest nicht rausrücken. So ist wichtig, Gott hat uns gesandt, die frohe Botschaft weiter zu sagen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort gut kennen. Sollt jeden um Mitternacht aufwecken können und sagen, erzähl mir das Evangelium, und er sollte es im Schlaf weiter sagen können. Dass wir nicht unklar verkündigen, sondern klar. Und siehe, da kam der Kuschit. Und der Kuschit sagte, mein Herr, der König, lasse sich Freudenbotschaft bringen. Denn der Herr hat dir heute Recht verschafft vor der Gewalt aller, die sich gegen dich erhoben haben. Der König sagte zu dem Kuschiten, ist der Junge, mein Absalom, unversehrt? Der Kuschit sagte, wie dem Jungen, so möge es dem Feinden meines Herrn, des Königs, ergehen und allen, die sich gegen dich zum Bösen erhoben haben. Also, fein ausgedrückt, dein Junge ist tot. Da schrak der König zusammen. Und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn. Könnt ihr es verstehen? Auf der einen Seite das gebrochene Herz eines Vaters, der seinen Sohn verliert. Vielleicht ist auch noch mehr da drin, vielleicht sieht er in Absalom seine eigene Sünde, weil er genau weiß, dass eigentlich das Ganze mit seiner Sünde, mit seiner Rebellion gegen Gott angefangen hat, und das hat sich dann fortgesetzt in seine Familie und in der Nation. Wie gesagt, wenn wir nicht mehr unter Autorität sind, wenn wir stolz sind, wenn wir uns erheben, dann haben wir auch keine Autorität mehr, und so war es mit David. Die Autorität verloren in seiner Familie, auch in der Nation, die ist anderen Rebellen nachgelaufen. Und vielleicht meint er auch das, wenn er sagt, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Mann, ich bin schuldig, ich bin mitschuldig daran. David hat ein gebrochenes Herz. Und es wurde Joab berichtet, siehe, der König weint und trauert um Absalom. So wurde der Sieg an diesem Tag zur Trauer für das ganze Kriegsvolk, denn das Volk hatte an jenem Tag gehört, der König grämt sich wegen seines Sohnes. Da stahl sich das Kriegsvolk an jenem Tag davon, um in die Stadt zu kommen, wie sich Kriegsvolk davon stiehlt, das sich schämt, weil es im Kampf geflohen ist. Und der König hatte sein Gesicht verhüllt, und der König schrie mit lauter Stimme, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte, du hast heute das Gesicht all deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben, und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen, in denen du liebst, die dich hassen und hast, die dich lieben, denn du hast heute bekundet, dass dir Oberste und Knechte nichts sind. Ja, heute erkenne ich, wenn Absalom am Leben wäre,
Wir heute aber tot, das wäre dann recht gewesen in deinen Augen. Nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zum Herzen deiner Knechte. Denn bei dem Herrn schwöre ich dir, wenn du nicht hinausgehst, dann wird diese Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben, und das wäre schlimmer für dich als all das Schlimme, das über dich gekommen ist von deiner Jugend an bis jetzt.
Joab hatte recht. Klar, David war ein Vater, der seinen Sohn verloren hat, er hat getrauert, aber er hat sich verschlingen lassen von dieser Trauer. Er hat die Perspektive verloren, dass Gott für ihn gekämpft hat, dass Gott ihm den Sieg gegeben hat. Und diese Männer, die ihr eigenes Leben riskiert haben für den König, die schämen sich und stehlen sich irgendwie davon, als hätten sie irgendwas angestellt, statt zu feiern. Und Joab hat recht hier, wenn er David zurechtweist. David hat sich von seinen Gefühlen allein treiben lassen und nicht mehr von dem, was richtig ist. Und das muss man den Joab zugute halten. Joab war in diesem Sinne ein sehr loyaler Mann. Er hat alles für den David getan, oft mehr als dem David recht war, wie wir gerade gesehen haben. Aber er war loyal. Und er liebt David genug, um David die Wahrheit zu sagen. Und so wie der Joab gestrickt ist, sagt es gerade heraus und gerade ins Gesicht und sagt, hey David, was du hier machst, ist gerade ein Riesenmist. Du musst draußen sein bei deinen Soldaten, die ihr Leben für dich riskiert haben. Du musst ihnen Ehre erweisen.
Und wieder seht Vers 8. Nee, Vers 9. Da erhob sich der König und setzte sich ins Tor. Und man berichtete dem ganzen Kriegsvolk, siehe, der König sitzt im Tor. Da kam das ganze Kriegsvolk vor den König.
Seht wieder, David ist nicht zu stolz, um auf seinen Bruder zu hören, geistlich gesprochen. Nicht zu stolz, um auf seinen Mitarbeiter zu hören. Ich mag das an David. Er ist ein weiser Mann.
Und gegen seine Gefühle geht er hin und tut einfach das Richtige.
Und wisst ihr was? Wir sehen nachher nirgend mehr, wo er das Lied weiter singt. Absalom, mein Sohn Absalom. Manchmal kann uns das passieren, oder dass wir uns von Trauer verschlingen lassen. Und es ist eigentlich eine selbstsüchtige Trauer und es frisst uns auf und wir verlieren die Perspektive und wir verfallen so in dieses Selbstmitleid. Und oft ist es nötig, dass wir so einen gut gemeinten Tritt von einem Freund ins Hinterteil bekommen, der sagt, hey komm, jetzt reiß dich ein bisschen zusammen, steh auf, tu das, was richtig ist. Und wenn wir aufstehen und das Richtige tun, von uns selber wegschauen und auf das, was Gott von uns will, was von uns verlangt wird, in der Position, in der wir sind, das hilft uns dann oft auch, diese Trauer zu überwinden.
Vers 10, Israel aber war geflohen, jeder zu seinen Zelten. Und das ganze Volk stritt sich in allen Stämmen Israels und sagte, der König hat uns aus der Hand unserer Feinde befreit und er hat uns gerettet aus der Hand der Philister. Und jetzt ist er vor Absalom aus dem Land geflohen. Absalom aber, den wir über uns gesalbt hatten, ist im Kampf gestorben. Und nun, warum schweigt ihr, anstatt den König wieder zurückzuholen? Und der König David sandte zu den Priestern Zadok und Abiatar, das waren seine Leute, die zurückgeblieben sind in Jerusalem, sein Geheimdienst, wenn wir so sagen wollen, und ließ ihnen sagen, rede zu den Ältesten von Juda, das war sein Stamm. Warum wollt ihr die Letzten sein, den König in sein Haus zurückzuholen, wodurch das Wort von ganz Israel bereits zum König in sein Haus gekommen ist? Meine Brüder seid ihr, ihr seid mein Gebein und mein Fleisch, und warum wollt ihr die Letzten sein, den König zurückzuholen? Und zu Amasa sollt ihr sagen, bist du nicht mein Gebein und mein Fleisch? Das war sein Neffe. So soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn du nicht alle Tage Herr Oberster vor mir sein sollst, an Joabs Stelle.
David war wütend auf Joab, weil er Absalom umgebracht hat. Außerdem hat er seinen Befehl nicht gehorcht. Hat in diesem Sinn, obwohl er es eigentlich aus Loyalität zu David getan hat, um seinetwillen, weil er es gut mit ihm gemeint hat und das Volk,
Aber trotzdem hat er rebelliert gegen ihn und David ist sauer. Und er setzt ihn hier ab, als Heeroberster. Und stattdessen setzt er den Amasa, der Heeroberste, der General des gegnerischen Heeres, des Heeres von Absaloms gewesen war, jetzt als Heerobersten ein. Wird den Joab los und ist natürlich auch ein Zug, um das Wohlwollen Israels zu gewinnen. Und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie das eines Mannes. Und sie sandten zum König, kehre zurück, du und alle deine Knechte. Und der König kehrte zurück und kam bis an den Jordan. Und Juda kam nach Gilgal, dem König entgegen, um den König über den Jordan zu führen. Sieh, der Rebellion bringt Streit. Jetzt hat sich das Volk gestritten, wer den König zurückbringen soll. Und das ist immer das Problem, wenn wir den falschen König in unserem Leben haben. Wenn wir Jesus als unseren Herrn, der das Sagen hat in unserem Leben, ablehnen und irgendwas anders zu unserem Götzen machen, an seine Stelle setzen, das Resultat ist immer Unfrieden in unserem Leben. Ein Mangel von Einheit, ein Mangel von Frieden. Und manchmal ist es schwieriger, ihn dann wieder zurückzubringen, ihn wieder Herr sein zu lassen. Besser ist gar nicht zu rebellieren. Aber das Schöne ist, wenn wir Jesus einladen, ganz egal, was wir gemacht haben, wenn wir mal mit ihm gelebt haben und dann den Rücken zugekehrt haben, Gott sei Dank, wenn wir Jesus wieder einladen, so kommen wird auch er zurückkehren in unser Leben. Wenn wir ihm wieder den Thron anbieten in unserem Leben. Er wird sich uns nicht aufzwingen. So wie David sich auch nicht aufgezwungen hat. Da sehen wir wieder seine natürliche Autorität, die er hat von Gott. Er hat dem Volk angeboten, aber er hat sich dem Volk nicht aufgezwungen. Er hat nicht mit Gewalt irgendeine Position zurückerobert. Gesagt, Mann, ich bin der König über euch und wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich alle nieder, bis die Letzten sagen, ja, okay, jetzt darfst du König sein. David wartet, bis er eingeladen wird. Das Volk anerkannt hat, ja, du bist unser König. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus wird sich uns nie aufzwängen. Er wird nie mit Gewalt sich selbst zum Herrn unseres Lebens machen. Er wartet auf unsere Einladung. Und wenn wir das tun, dann werden wir gesegnet. Dann nimmt er den Platz ein. Und dann bekommt alles andere in unserem Leben erst den richtigen Platz und die richtige Position. Und so kam Juda nach Gilgal zum dem König entgegen, um den König über den Jordan zu führen. Da eilte Shimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter, der von Bahurim war, und kam mit den Männern von Juda herab dem König David entgegen. Und 1000 Mann aus Benjamin waren bei ihm. Erinnert euch an Shimi? Das war dieser tote Hund, wie der Joab ihn bezeichnet hat, oder der Abishai. Als David geflohen ist von Jerusalem, der ihn mit Steinen und mit Dreck beworfen hat und ihn verflucht hat und beschimpft hat. Nachkomme von Saul. Er kommt jetzt hier herab zum König David. Und 1000 Mann aus Benjamin waren bei ihm. Benjamin, der Stamm von Saul, war offensichtlich ein Oberster, ein Leiter in seinem Stamm. Und Ziba, der Diener des Hauses Sauls, und seine 15 Söhne und seine 20 Knechte mit ihm. Erinnert euch an Ziba, das war der, der auf den Mephibosheth aufpassen sollte, den behinderten Sohn von Jonathan, dem Sohn Sauls, und der ihn verleumdet hatte. Und sie waren, bevor der König kam, durch den Jordan gewartet und versahen den Dienst, das Haus des Königs hinüberzugeleiten und zu tun, was gut war in seinen Augen. Und Shimi, der Sohn des Gera, fiel vor dem König nieder, als der den Jordan überschreiten wollte. Und er sagte zum König, mein Herr, wollen mir die Schuld nicht anrechnen und du wollest nicht länger daran denken, was dein Knecht verkehrt gemacht hat an dem Tag, als mein Herr, der König aus Jerusalem auszog, dass der König es zu Herzen nehme. Dein Knecht hat erkannt, ich habe gesündigt. Und siehe, ich bin heute gekommen als Erster vom ganzen Haus Josef, um hinabzuziehen meinem Herrn, dem König, entgegen. Da antwortete Abishai, der Sohn der Zeruja, und sagte, sollte nicht Shimi dafür getötet werden, dass er dem Gesalbten des Herrn geflucht hat? Immer dasselbe Spiel mit den zwei Brüdern. David aber sagte, was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, dass ihr mir heute zu Widersachern werden wollt? Sollte heute ein Mann in Israel getötet werden? Weiß ich denn nicht, dass ich heute König bin über Israel? Und der König sagte zu Shimi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor ihm.
Sehen hier ein schönes Bild für das, was Versöhnung ist und was nötig ist für Versöhnung. Einerseits sehen wir echte Buße hier bei Shimi. Und die Bibel sagt uns, wenn du im Gottesdienst bist und deine Gabe vor den Altar bringen willst und du kommst drauf, dass dein Bruder was gegen dich hat, dann lass deine Gabe liegen vor dem Altar, geh zu deinem Bruder und versöhn dich zuerst mit ihm. Und dann komm und opfer deine Gabe. So wichtig ist Gott Versöhnung, dass wir versöhnt sind im Leib Christi. Und auf der anderen Seite sagt er, wenn du gegen einen Bruder gesündigt hast, dann sollst du hingehen. Idealerweise treffen sich die zwei in der Mitte. Aber wir sehen hier das bußfertige Herz von dem Shimi. Er kommt zu David, demütig, wirft sich vor ihm nieder. Er bekennt, sagt, ich habe gesündigt. Und er tut wahre Buße, das sehen wir in seinen Werken. Er war der Erste, der gekommen ist, um den König zurückzuholen. Eine echte Buße ist immer sichtbar. Ich bin in die eine Richtung gegangen, ich sage, nein, halt, stopp, falsche Richtung, ich drehe mich um, das ist, was Buße bedeutet, und ich gehe in die richtige Richtung. Also Shimi hat das Richtige getan. Das ist die eine Seite, es braucht ein williges Herz, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Aber dann die andere Person braucht auch ein williges Herz zu vergeben. Und das sehen wir in David. Er ist willig zu vergeben. Sollte heute ein Mann in Israel getötet werden, weiß ich denn nicht, dass ich heute König bin über Israel? Seht ihr, David war vollkommen sicher in seiner Position, weil Gott ihn eingesetzt hat. David musste nicht Köpfe rollen lassen, um seine Autorität zu sichern oder seine Position zu sichern. Er war völlig sicher. Meistens sind es die unsicheren Leute, die Köpfe rollen lassen, die andere niedermachen, damit sie groß sein können. David hat es nicht nötig. Er wusste, Gott hat mich dahin gesetzt. Und Mann, wenn du weißt, dass Gott dich an eine Position gebracht hat in deinem Leben, Ruder drin. Du musst dich nicht verteidigen. Du musst nicht andere klein halten. Gott kämpft für dich. Ich mag das, diesen Frieden, diese Sicherheit, einfach zu ruhen in dem, ich weiß, Gott hat mich zu dem gesalbt, Gott hat mich dazu gerufen. Es ist wunderbar, so zu leben. Freiheit da drin. Die Welt kämpft immer. Weil versuchen die Leute, sich selbst groß zu machen, indem sie andere klein machen. Im Reich Gottes soll es nicht so sein. Jesus sagt, der Größte unter euch, wer groß sein will, soll der Diener aller sein. Und der König sagte zu Shimi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor ihm. Und Mephibosheth, der Sohn Sauls, kam herab, dem König entgegen, das heißt der Nachkomme von Saul. Und er hatte seine Füße nicht gepflegt und seinen Bart nicht gepflegt und seine Kleider nicht gewaschen, von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, an dem er in Frieden zurückkommen würde. Und es geschah, als er von Jerusalem dem König entgegenkam, da sagte der König zu ihm, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephibosheth?
Er sagte: Mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht, das heißt ich, hatte gesagt, ich will mir den Esel satteln lassen und darauf reiten und mit dem König ziehen. Denn dein Knecht ist lahm. Er aber ist als Verleumder gegen deinen Knecht zu meinem Herrn, dem König, gelaufen. Doch mein Herr, der König, ist wie der Engel Gottes. So tu, was gut ist in deinen Augen. Denn das ganze Haus meines Vaters, das waren nichts als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Du aber hast deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Was für ein Recht habe ich da noch und welchen Anspruch noch zum König zu schreien? Da sagte der König zu ihm: Wozu redest du noch von deinen Angelegenheiten? Ich sage, du und Ziba, ihr sollt das Feld teilen. Mephibosheth sagte zum König: Er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist. Erinnert auch an die Geschichte, der Ziba, sein Knecht, hat ihm verleumdet, dass der zu Absalom geholfen hat, gesagt hat, jetzt wird endlich wieder mein Haus, das Haus Sauls, an die Macht kommen. Und daraufhin hat David in einer unüberlegten, unnachgeprüften Entscheidung hier einfach gesagt, okay, dir soll der ganze Besitz seines Herrn gehören. Und jetzt stellt sich raus, dass es falsch war, dass der verleugnet wurde. Und ich glaube, David testet hier sein Herz. Warum sagt er, die Hälfte dir, die Hälfte deinem Knecht? Ich glaube, er prüft hier sein Herz. Erinnert mich an Salomo, die Geschichte, wo die zwei Mütter gestritten haben. Eines der beiden Kinder von ihnen war gestorben und beide haben behauptet, das lebende Kind ist ihres. Und Salomo hat gesagt, okay, teile es in zwei Hälften. Und dann natürlich die echte Mutter hat gesagt, nee, lass der anderen das Kind, aber lass es am Leben. Vielleicht hat Salomo sich das von hier abgeschaut, von David. Der gesagt hat, teilt den Besitz in zwei Hälften. Und da sieht er, wo das Herz von Mephibosheth ist. Konnte auch riechen. Der Typ hat sich nicht gebadet, seine Füße nicht gewaschen, nicht umgezogen, seit dem Tag, wo er weggegangen ist. Auch bei ihm konnte man sein Herz riechen. Sein Herz für David. Und er kommt zu ihm und sagt, hey, wir waren eigentlich alle Männer des Todes. Aber David, du hast mich an deinem Tisch essen lassen. Was für ein Recht habe ich dann noch zum König zu schreien? Ich mache meine Ansprüche nicht geltend. Hauptsache, du bist zurückgekommen, David, und du bist wieder König. Zu viele Menschen glauben heute, dass sie zu viele Rechte haben. Zu viele Christen glauben, dass sie Rechte haben auf irgendwas. Wir sagen, ich habe Recht auf Gesundheit und ich habe Recht auf eine Beziehung und ich habe Recht auf Reichtum, glauben manche. Ich habe Recht auf Sicherheit, ich habe Recht auf das, ich habe Recht auf das. Wer sagt denn das? Woher hast du das Recht? Wir können wie der Mephibosheth sagen, hey, wir waren Männer des Todes. Das ist, was wir waren. Das Einzige, was wir verdient haben, worauf wir ein Recht haben, ist die Hölle. Da sind wir hingegangen, ohne Jesus, oder? Und Jesus hat uns gerettet und hat uns an seinem Tisch sitzen lassen. Gnade. Aber so viele rennen immer noch rum und denken, ich habe ein Recht auf das, ich habe ein Recht auf das. Nee, hast du nicht. Weißt du was, wenn Gott dir deine Gesundheit wegnimmt, hat er kein Recht verletzt. Wenn Gott dir nie einen Partner schenkt, hat er kein Recht verletzt. Oder wenn er dir deinen Partner wegnimmt. Oder einen Geliebten, der stirbt, er hat kein Recht verletzt. Oder dir die Freiheit nimmt. Oder dir den Wohlstand nimmt. Gott hat kein Recht verletzt. Unsere Rechte, Leute, haben wir aufgegeben, als wir zu Jesus gekommen sind. Johannes 1, ein Recht haben wir. So viele in Aufnahmen heißt es, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist unser Recht. Und alle anderen Dinge sind Vorrechte, die wir genießen dürfen. Hey, dass wir gesund sein dürfen, ist ein Vorrecht, oder? Dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Für
das ganze Zeug, was Gott uns anvertraut hat, mehr als wir je brauchen, ist ein Vorrecht. Und da dürfen wir uns freuen drin. Und ich hoffe, wir sind dankbar dafür. Aber es ist kein Recht. Und wenn Gott uns mal was wegnehmen sollte, hat er kein Recht verletzt. Haben wir kein Recht, sauer auf Gott zu sein. Und dann sollten wir auch diese Einstellung haben, die der Mephibosheth hat. Da sagt der andere, der mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist. Hauptsache, ich habe dich. Jesus, wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Und Barzillai, der Gileaditer, kam von Roglim herab und ging mit dem König über den Jordan, um ihn am Jordan entlang zu geleiten. Barzillai aber war sehr alt, ein Mann von 80 Jahren. Er war es, der den König versorgt hatte, als der sich in Mahanaim aufgehalten hatte, denn er war ein sehr reicher Mann. Und der König sagte zu Barzillai, du geh mit mir hinüber, ich will dich bei mir in Jerusalem versorgen. Also komm mit mir nach Jerusalem, an den Königshof. Ich werde mich um dich kümmern. Werde dich behandeln wie einen, der dem König dient dort. Doch Barzillai sagte zum König, wie viel noch sind die Tage meiner Lebensjahre, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? 80 Jahre bin ich heute alt. Kann ich da noch zwischen Guten und Bösen unterscheiden? Oder kann dein Knecht schmecken, was ich esse und was ich trinke? Oder kann ich noch auf die Stimme der Sänger und der Sängerinnen hören? Hä? Was? War schon schwerhörig, war ein alter Mann. Wozu sollte dein Knecht meinem Herrn, dem König, noch zur Last fallen? Kurz nur kann dein König mit dem König über den Jordan gehen. Und warum will der König mir diese große Vergeltung erweisen? Lass doch deinen Knecht zurückkehren, dass ich in meiner Stadt sterbe, beim Grab meines Vaters und meiner Mutter. Aber siehe, hier ist dein Knecht Kimham. War wahrscheinlich sein Sohn. Der mag mit meinem Herrn, dem König, hinübergehen und tu ihm was Gutes in deinen Augen. Da sagte der König Kimham, soll mit mir hinübergehen und ich will ihm Gutes tun, was Gutes in deinen Augen. Und alles, was du von mir begehrst, will ich für dich tun. Und so der Sohn oder Knecht, was immer er war, der Kimham, wird gesegnet um Barzillais Willen, seines Vaters oder seines Herrn. Genauso wie wir gesegnet werden um Jesu Willen, unseres Herrn. Nicht wegen uns selbst, nicht wegen dem, was wir tun, weil wir uns irgendwas verdient hätten, sondern nur wegen dem, was er für uns getan hat und was er für uns verdient hat. Wir dürfen Gottes Segen empfangen und erfahren wegen Jesus. Schönes Bild hier, erinnert mich daran. Und alles Volk ging über den Jordan und auch der König ging hinüber. Und der König küsste Barzillai und segnete ihn. Es war normal damals, dass Männer sich geküsst haben. War der normale Gruß. Also die zwei waren nicht irgendwie komisch drauf. Und er kehrte an seinen Heimatort zurück. Und der König ging weiter nach Gilgal und Kimham ging mit ihm hinüber. Und das ganze Volk von Juda und auch die Hälfte des Volkes von Israel führte den König hinüber. Und siehe, alle Männer von Israel kamen zum König und sagten zum König, warum haben unsere Brüder, die Männer von Juda, dich gestohlen und den König und sein Haus und alle Männer Davids mit ihm über den Jordan geführt? Da antworteten alle Männer von Juda den Männern von Israel, weil der König mir näher steht. Warum bist du denn über diese Sache erzürnt? Haben wir vom König etwa irgendetwas aufgegessen oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht? Aber die Männer von Israel antworteten den Männern von Juda und sagten, ich habe 10 Anteile am König und auch an David habe ich mehr Anteile als du. Gerade noch haben sie zusammen gegen den König rebelliert und gegen ihn gekämpft und jetzt streiten sie sich, wer ihn zuerst hat zurückbringen dürfen oder nicht. Warum hast du mich verachtet? Ist nicht auch mein Wort das erste gewesen, meinen König zurückzuholen? Aber das Wort der Männer von Juda war härter als das Wort der Männer von Israel. Verrückt, oder? Und doch ist es oft so.
Die in dem einen Moment noch deine loyalsten Fans sind, sind im nächsten Moment die dich verfolgen. Und dann am nächsten Tag kann es wieder genau umgekehrt sein. Menschen sind oft so wankelmütig, oder? Erinnert mich so an Sandkastenspiele. Ich spiele nicht mehr mit, weil du bist schuld, Edge. Und mein Papa ist größer als deiner. Nee, mein Papa ist größer. So wie kleine Kinder hier. Aber oft geht es uns auch so. Versetzt euch in Davids Schuhe hier. David war zum König gesalbt. Und ich meine, sein eigener Sohn rebelliert gegen ihn. Das war furchtbar, aber die Nation. Man kann vielleicht verstehen, dass Absalom sauer war, weil der König eigentlich ein schlechter Vater war, schlecht mit ihm umgegangen ist. Aber das Volk, David hat für sie gekämpft. Er hat sie befreit von den Philistern, wie wir vorher gelesen haben. Er war ihnen eigentlich immer ein guter König. Und trotzdem rebellieren sie gegen ihn. Und dann, ein paar Tage später, streiten sie sich wieder, wer ihn zuerst zurückholen darf. Menschen sind so wankelmütig. Deswegen ist es wichtig, wenn wir Gott dienen, wenn wir bestimmte Positionen ausüben, die Gott uns gegeben hat, dass wir es nicht für Menschen tun. Nicht, weil wir Menschen lieben. Oder nicht mal, weil wir so ein Herz für die Verlorenen haben. Oder weil wir Liebe für Gottes Gemeinde haben. Es ist schön, wenn wir die Dinge haben, die sollen wir haben. Aber Menschen, die unserem Treuesten nachfolgen und unterstützen an einem Tag, können die sein, die uns am nächsten Tag das Hackel ins Kreuz werfen und umgekehrt. Wir müssen Gott dienen. Er ist der Einzige, der uns nie enttäuschen wird, der uns nie verlassen wird. Und wenn wir ihm dienen, dann werden wir auch nicht verbittert sein, wenn Menschen sich gegen uns wenden oder uns kritisieren oder uns vielleicht verfolgen. Und ich mag das an David. Seht auch das an der Geschichte, dass David vergeben konnte und hier ohne Bitterkeit zurückkehren konnte. Das zeigt mir was. Das zeigt mir, dass er vergeben hat in seinem Herzen. Denn ein Mensch, der vergibt, der wird nicht bitter sein. Wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hast gegen irgendjemanden, ist es ein Zeichen, dass du nicht vergeben hast. Und das frisst dein eigenes Leben auf. Es zerstört dich selbst. So wichtig, dass wir versöhnt sind. Vater, wir wollen dir Danke sagen für die Begebenheit heute, die wir wieder studieren durften. Und ich bitte dich, dass wir lernen. Es ist so viel Weisheit da drinnen. Über Versöhnung, über Vergebung, auch über Leiterschaft, über wahre Autorität und Demut. Ich bitte dich, dass wir lernen davon. Und dass wir da dir ähnlicher werden, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.